HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Wenn wir nicht vor Ort selber einkaufen, wird es kein anderer tun. Und dann werden die Geschäfte sterben und damit dann auch das Stadtbild.
Wir wollen alle florierenden Einzelhandel haben und auf der anderen Seite wollen immer mehr auch bequem einkaufen im Internet. Und die Frage ist einfach, ob das dauerhaft zusammen zu haben ist.
Ich finde es nicht gut, im Internet zu kaufen, weil ich denke auch vor Ort, man sieht die Sachen gleich direkt.
Wenn man es clever genug anstellt, merkt der Endverbraucher auch, dass er bei uns dann doch besser aufgehoben ist, weil wir das volle Programm bieten und nicht nur die reine Lieferung.
Eindeutig haben die großen Warenhausketten die Entwicklung viel zu spät erkannt.
Wir brauchen die neuen Geschäftsideen, wo Waren, Dienstleistungen, Handwerk, vielleicht auch kulturelle Elemente und Gastronomie miteinander neue Kombinationen suchen.
Shopping auch einfach als Event.
Ich glaube, dass hinter dem Kaufen weit mehr steht als der Kauf an und für sich. Der Konsum hat viele soziale Elemente. Und gerade diese Erlebniskomponente, die ist eine Chance für die Händler in der Innenstadt. Denn die kann man natürlich direkt im Geschäft viel stärker zelebrieren als im Onlinehandel.
Ich sag mal, runter vom Sofa und nicht mehr so viel online bestellen, rein in die Gemeinden und Städten und wieder vor Ort einkaufen.
Na, haben Sie heute auch schon die heißesten Angebote gecheckt? Nie gibt es so viele Schnäppchen wie in dieser Woche mit dem Black Friday, denn aus dem Schnäppchentag im Internet wurde längst die Black Week. Und wenn das auch noch nicht reicht, dann folgt ja auch noch der Cyber Monday. Man rechnet mit Rekordumsätzen von etwa 5 Milliarden Euro. Mit der Black Week beginnt nun mal das Weihnachtsgeschäft. Und was im Internet begann, das machen inzwischen auch die Geschäfte vor Ort nach. Auch in den Läden wimmelt es nur so an Sonderangeboten. Was bleibt den Händlern auch anderes übrig? Der stationäre Handel leidet. Stationärer Handel, das klingt fast schon so, als läge er auf der Intensivstation. Wir suchen heute sozusagen nach dem Booster für den Einzelhandel unter dem Titel Shopping als Event, Rettung für die Kaufhäuser. Wir sind uns schnell darin einig, dass die Innenstädte nicht veröden dürfen, dass der lokale Handel gestärkt werden muss wegen der Arbeitsplätze, wegen der guten Beratung und vor allem, weil doch das Bummeln durch die Geschäfte zum Lebensgefühl einer Stadt dazugehört. Doch kaum ist das alles ausgesprochen, setzen wir uns aufs Sofa und bestellen mal eben was im Netz, ist ja so bequem. Doch die Einzelhändler sind nicht tatenlos. Shopping als Event soll nun also die Rettung sein. Deshalb wird an vielen Standorten nicht mehr gespart wie in den letzten Jahren, sondern wieder kräftig investiert. Zum Beispiel in Frankfurt. Dort präsentiert sich die Galeria Karstadt Kaufhof inzwischen in einem neuen Konzept. Jutta Nieswand hat sich das mal für uns angesehen.
Im Galeria an der Hauptwache herrscht geschäftiges Treiben. Miguel Müllenbach, Chef von Galeria Karstadt Kaufhof, ist überzeugt, das neue Konzept kommt bei den Kunden an.
Wir glauben ja nach wie vor an die Zukunft der Innenstädte. Die haben natürlich durch Corona ein wenig gelitten. Als Warenhaus, glaube ich, können wir in den Innenstädten eine Rolle spielen, hier zum Herz zu werden. 30-40% aller Innenstadtbesuche führen immer noch ins Warenhaus. Und ich glaube, wenn wir als zentraler Anker in der Innenstadt unser Angebot so deutschlandweit umsetzen, haben wir auch eine Existenzberechtigung. Und dann bin ich überzeugt, dass das Zukunftskonzept.
Umsetzen heißt hier, man geht auf die unterschiedlichen Größen der Filialen bundesweit ein und bietet, je nach Standort, eines von drei Modellen an.
Hier in Frankfurt, in einer internationalen Metropole mit hohem internationalen Touristikanteil, 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Da sind wir natürlich in der Sortimentsbreite und in der Sortimentstiefe zu dem, was wir anbieten können, an Marken, an Erlebnis, an Aufenthalts ganz anders unterwegs.
Anders als in Kassel, wo er vom regionalen Magnet spricht, der den Kunden mehr regionale Produkte bieten soll und Services, darunter Reiseangebote, Reinigungen und städtische Dienstleistungen wie ein neuer Personalausweis oder ein Führungszeugnis vor Ort. Noch kleinere Kaufhäuser wie in Kleve sollen dann ein sogenanntes lokales Forum sein, wo es mehr um alltägliche Produkte wie Lebensmittel und Schreibwaren geht. Insgesamt will der Warenhauskonzern in den kommenden 5 Jahren pro Jahr rund 100 Millionen Euro ausgeben, um sämtliche 131 Filialen bundesweit sozusagen auf Vordermann zu bringen. Der Frankfurter Filialleiter Frank Bertsch erzählt über das Konzept hier.
Wir haben eine E-Etage geschaffen, eine komplette über 1500 Quadratmeter große Etage, die sich speziell den Tourismuskunden und speziell da Russen, Arabern und chinesischen Kunden widmet. Und haben letztendlich auch darauf unsere Sortimente und auch die Filiale ausgerichtet.
Trotzdem will man in der großen Filiale auf der Frankfurter Hauptwache auch die heimischen Kunden ansprechen. Unter anderem mit mehr Heimtextilien und Mode auf den anderen Etagen. Und das ist noch nicht alles, sagt Frank Bertsch.
Eins ist, glaube ich, elementar, dass es eben nicht nur um das Einkaufen geht. Die Leute wollen sich wohlfühlen, die wollen genießen, die wollen bei uns Zeit verbringen und eben nicht nur rein und wieder raus. Und ich hoffe, dass man das, wenn man durch die Filiale geht, auch erkennt. Mit einem Café in der zweiten Etage, mit einem Restaurant auf dem Dach und mit einem Degustationsbereich, der sehr großzügig im Lebensmittelbereich installiert wurde.
Schaut man sich auf den Etagen um, so wirkt alles etwas luftiger, denn die Gänge sind breiter, die Fenster größer. Nur was sagen die Kunden zu der neuen Filiale?
Ich denke, dass es dann im Anschluss übersichtlicher sein wird, ja, und man sich auch nicht so sehr nahe kommt.
Es ist jede Menge Personal, ist mir aufgefallen. Alles noch ein bisschen geschäftig, aber es macht einen sehr, sehr guten, sehr aufgeräumten Eindruck.
Ich finde es auf jeden Fall ansprechender als vorher, definitiv, ja. Gerade die neuen Möbel, sag ich mal, die neuen Verkaufsstücke, ja. Doch, es ist eine schönere Kaufatmosphäre, definitiv.
So, also soll das Einkaufen wieder Spaß machen. Ist das der richtige Weg? Professor Gerrit Heinermann ist E-Commerce-Experte an der Hochschule Niederrhein und er hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Intelligent Retail – Die Zukunft des stationären Einzelhandels. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Wir haben gerade gehört, also Frankfurt versucht mit seinem Kaufhof eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen mit Cafés und Dachterrasse und so weiter. Ist das der richtige Weg für mehr Umsatz?
Ich sag mal, dass der Versuch zu begrüßen ist. Ich habe auch das Haus gesehen. Es stellt sich sehr schön da, sehr hell, Hochglanz, toller Ladenbau. Das ist sicherlich der neueste Stand und auch auf internationalem Niveau. Allerdings habe ich einige Dinge vermisst. Das sind Dinge, die man auch nicht auf den ersten Blick sehen kann.
Zum Beispiel, was haben Sie vermisst?
Es geht um die Digitalisierung des Ladenraums. Wenn ich den Amazon Bookstore in Seattle besuche, das habe ich vor 5 Jahren das erste Mal getan, dann wurde ich an der Tür aufgefordert, mein Amazon-Kundenkonto zu öffnen, um das auch für den Einkauf zu nutzen und dann per Daumen bezahlen zu können, ohne an der Kasse zu stehen und jemanden fragen zu müssen. Solche Dinge habe ich vermisst. Es gibt keine App mit integrierter Bezahlfunktion, die man für den stationären Einkauf nutzen kann. Ich bin nach wie vor gezwungen, Mitarbeiter anzusprechen und einer Kasse anzustehen.
Also Ihre Vision wäre, dass man gar keine Kasse mehr braucht?
Beispielsweise oder dem Kunden zumindest die Wahlmöglichkeit gibt, denn viele Kunden wollen nicht mehr an der Kasse anstehen. Sie wollen auch keinen Mitarbeiter mehr fragen. 7 von 10 Kunden in Deutschland sagen mittlerweile, besser informiert zu sein als das Ladenpersonal. Und das sind, wie gesagt, Dinge, die habe ich so in der Umsetzung vermisst.
Gerade das, ich weiß mehr als die Beratung, das ist natürlich so ein Pferdefuß. Also die kompetente Beratung galt ja mal als der große Vorteil der großen Kaufhäuser. Das hat aber nachgelassen, oder?
Ja, weil es Internet gibt und der Kunde sich selbst informiert, das muss ja kein Nachteil sein, dann kann ich in bestimmten Abteilungen, wenn die Ware nicht so beratungsintensiv ist, stärker auf Selbstbedienung umstellen. Aber in der Konsequenz hieße das auch, dass ich, wie gesagt, auf dem Smartphone bezahlen kann. Und da, wo die Ware beratungsintensiver ist, da muss ich sicherlich das toppen, was der Kunde im Internet findet. Und das ist auch eine Chance. Das heißt aber, dass ich das Personal qualifizieren muss, sodass der Kunde Fragen, die er nicht im Internet beantworten kann, dann von dem Personal beantwortet bekommt. Das könnte eine Chance sein.
Gut, wenn jetzt ein Kaufhaus dafür sorgt, dass es da eine Wohlfühlatmosphäre gibt mit Kaffee-Ecke und schicker Dachterrasse, dann mag das ganz hübsch sein, aber öffnet das auch das Portemonnaie der Kunden?
Es geht ja im Endeffekt um das Verkaufen von Ware und alles andere ist eine Nebenbedingung. Die Wohlfühlatmosphäre, die kann noch so gut sein, wenn nicht die Ware, die der Kunde erwartet, da ist und auch die Auswahl zu vernünftigen Preisen. Und da muss man ganz einfach sagen, ist ein Warenhaus, auch wenn es 30.000 Quadratmeter oder mehr hat, von der Auswahl her aus Kundensicht bei den 100 verschiedenen Abteilungen sehr begrenzt. Amazon bietet beispielsweise in Deutschland 500 Millionen Artikel auf der Plattform an. Ein Warenhaus wie Galeria an der Zahl in Frankfurt maximal 500.000, 600.000, 700.000 Artikel.
Wie wichtig ist es dann für den stationären Handel, zusätzlich auch online präsent zu sein?
Aus Kundensicht extrem wichtig. Es geht nicht immer darum, dass der Kunde alles online einkaufen möchte, aber er sucht in der Regel, wenn er etwas einkaufen möchte, zuerst das Produkt im Internet, findet es häufig auch da und entscheidet dann erst, zu welchem Händler er geht, ob er überhaupt noch zu einem stationären Händler geht und wo er das Produkt dann abholt. Deswegen ist zumindest für die Kaufvorbereitung ein wirklich guter und attraktiver Online-Shop, der auf Augenhöhe mit Zalando und Co. agieren kann, extrem wichtig.
Aber das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit. Ein lokaler Einzelhändler hat nicht die Software, um mit so einem Giganten im Netz mitzuhalten, oder?
Ja, aber es steht ja die Aussage im Raum, dass Galeria 1 Milliarde Online-Umsatz machen möchte und dann muss entsprechend investiert werden, sonst ist das ein Wunschtraum. Erfahrung ist, dass der Zielumsatz investiert werden muss, das ist 1 Milliarde und so komme ich auch, also nur in das Online-Thema, und so komme ich auch zu der Aussage, dass die geplanten 100 Millionen, die in den Digitalbereich investiert werden sollen, bei weitem nicht ausreicht. Da muss man vielleicht umschiften, weniger in Hochglanz auf der Fläche, mehr in den Online-Shop.
Was ist denn der Wettbewerbsvorteil eines lokalen Händlers gegenüber Amazon oder Zalando?
Wenn die Kauf- und Warenhäuser als lokaler Händler bezeichnet werden. Normalerweise sind die lokalen Händler nicht filialisiert, das heißt inhabergeführte kleine Geschäfte. Aber der stationäre Handel vor Ort hat aus Kundensicht sicherlich den Vorteil, dass er sofort, wenn er die Ware haben möchte, die dort abholen könnte, wenn sie verfügbar ist. Aber es muss die Verfügbarkeit angezeigt werden. Und wie gesagt, wenn er vielleicht Fragen nicht im Internet beantwortet kommt, dass vor Ort fachkundige Beratung ihm diese Fragen beantworten kann und dass er vielleicht auch die Produkte anfassen, fühlen, anprobieren kann. Aber auch diese Produkte müssen verfügbar und vorrätig sein und das ist häufig aus Kundensicht nicht gegeben.
Ich habe so den Eindruck, je jünger die Leute sind, desto mehr kaufen sie im Netz. Wie stark ist so dieser Trend?
Ja, es gibt auch Studien, wonach junge Leute gerne in die Innenstadt gehen und auch stationär gucken möchten. Das vermischt sich. Also meine These ist, dass sich die Online-Anteile in allen Non-Food-Warengruppen irgendwann bei 50% einpendeln werden. Da sind die ersten Warengruppen wie Bücher und Elektronik bereits. Bekleidung ist bei über 40%. Und ich denke, bei 50% online, 50% stationär, da ist im Nicht-Lebensmittelhandel wahrscheinlich die Grenze, die wir irgendwann erreichen werden.
Was bedeutet das dann langfristig?
Deutlich weniger Geschäfte in der Innenstadt, sicherlich. Aber es wird noch Geschäfte geben. Im Lebensmittelhandel ist die Situation nach wie vor völlig anders. Wahrscheinlich auch noch mehr Selbstbedienung als heute, weil der Kunde möchte es schlicht und ergreifend selbst in der Hand haben, was er in den Geschäften tut, darf und machen kann.
Das war Professor Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein. Vielen Dank. Das berühmteste Kaufhaus in Deutschland ist natürlich das KaDeWe in Berlin, vor allem die Lebensmittelabteilung. Manche gehen dort nur hin, um sich ein Gläschen Champagner zu gönnen und ein paar Austern zu schlürfen, selbst wenn sie die eigentlich ekelhaft finden. Aber im KaDeWe ist das halt irgendwie schick. Wir wollen jetzt ein bisschen eintauchen in die Geschichte dieses Kaufhauses, das im Jahr 1919 gegründet wurde. Da beginnt auch der Roman Zwei Handvoll Leben von Katrin Fuchs. Die Hauptfigur Anna bewirbt sich wie viele andere junge Frauen als Verkäuferin im KaDeWe.
Es war der 19. Februar 1919, als Anna das erste Mal vor der fast 100 Meter langen Hauptfront des KaDeWe an der Tauentzienstraße stand. Der großzügig gestaltete Eingang reichte über zwei Geschosse und führte die Besucher dank seines tief in die Sandsteinfassade hineingeschnittenen Portals wie durch eine Vorhalle in das Warenhaus. Über dem Eingang prangte eine kunstvoll gearbeitete Uhr mit einem riesigen Zifferblatt aus Bronze. In dem Moment, als Anna sich näherte, sprang der große Zeiger auf die 12. Und zu ihrer Überraschung öffneten sich die Flügel der zu beiden Seiten angebrachten kleinen Tore. Staunend beobachtete sie, wie ein bronziertes Schiff mit geblähten Segeln aus dem Dunkeln auftauchte und eine stolze Kurve vor dem Zifferblatt fuhr. Als sie das KDW durch den Seiteneingang betraten und der Portier in dunkelroter Livree direkt hinter ihnen die kunstvoll verzierten Gitter schloss, hörten sie leises Stimmengewirr. Bei der Gestaltung der Vorhalle, die sie jetzt durchquerten, war auf Prunk oder ornamentale Überladung verzichtet worden. Die holzgetäfelten Wände und die eleganten Bogenlampen kamen ihr sehr modern und gediegen vor.
H2 Kultur, der Tag. Shopping als Event, Rettung für die Kaufhäuser. Die Galeria in Frankfurt hat es sicherlich leichter als andere. Durch den großen Flughafen, die vielen internationalen Touristen und Geschäftsreisenden hat man halt ein Publikum, bei dem das Portemonnaie recht locker sitzt. Das ist natürlich keine typische Situation. Deshalb wollen wir jetzt ein etwas kleineres Kaufhaus besuchen, eines mit sehr langer Tradition auch. Das Kaufhaus Ganz in Bensheim gibt es schon seit 1936 und auch dort ist man optimistisch, dass es weitergeht.
Vor dem Kaufhaus Ganz im Herzen der Bensheimer Innenstadt stehen Kleiderständer. Manche Kunden bleiben dort stehen, andere gehen zielstrebig durch die Drehtür nach innen. Zielstrebig ist auch Chefin Tatjana Steinbrenner, wenn sie durch das Kaufhaus Ganz geht.
Würden Sie gerade mal auf 19 anrufen und sagen, ich bin gleich fertig? Danke Ihnen.
Sie trägt ein langes, schwarz glitzerndes Kleid und Schuhe mit Absätzen. Trotz ihrer Größe reckt sie im Laufen ein wenig den Hals, schaut nach rechts und macht noch kurz eine Mitarbeiterin auf eine Kundin in der Schmuckabteilung aufmerksam. Was das Kaufhaus ihrer Meinung nach ausmacht?
Bei uns sind viele, die im Prinzip auch den alltäglichen Kauf im Schreibwaren oder im Wäschebereich haben. Aber wir wollen auch die Leute inspirieren. Und ich glaube, dieser Mix, der macht es hier.
Im Kaufhaus Ganz gibt es auf 3 Stockwerken alles von der Bratpfanne über Stifte, Socken bis hin zu Sportschuhen und dem Spiel des Jahres. Rund 300.000 Artikel. Tatjana Steinbrenner führt das Kaufhaus zusammen mit ihrer Schwester in dritter Generation. Es sei das erste in der Gegend mit Rolltreppen gewesen, erzählt Steinbrenner und wird unterbrochen.
Bald ist der 1.12. und Sie haben noch keinen Adventskalender. Kein Problem. Wir haben im ganzen Haus eine große Auswahl an verschiedenen Adventskalendern.
Einige Kunden wenige Meter weiter in der Bastelabteilung halten kurz irritiert inne, hören zu. Steinbrenner schmunzelt.
Ja, es ist irgendwie gelebte Tradition.
Das Kaufhaus füllt sich. Eine Mutter schaut mit ihren Söhnen gerade nach einem Geschenk für einen Kindergeburtstag.
Man findet hier eigentlich vom Kinderspielzeug bis Klamotten bis Backwaren alles Mögliche.
Neben ihr sucht ein Herr nach einem Adventskalender.
Ich brauche nicht so einen riesen Kaufensemble. Also mir reicht das auch von der Auswahl her, was ich hier kriege.
Wieder im Erdgeschoss hat gerade eine Frau bezahlt. Im Kaufhaus Ganz einzukaufen ist für sie selbstverständlich.
Bin schon von Kind auf hierher gegangen. Ja, ich kaufe doch keine Wolle online, okay? Ich will meine Farben sehen.
Doch auch das Kaufhaus Ganz geht mit der Zeit. Online-Bestellungen werden immer wichtiger, gerade in Corona-Zeiten. Deshalb muss auch Chefin Tatjana Steinbrenner gleich noch mit anpacken, um letzte Pakete für den Black Friday fertig zu machen. Denn auch das gehört für sie dazu.
Anna Vogel über das Kaufhaus Ganz in Bensheim. Das gute alte Einkaufserlebnis also ist noch lange nicht tot. Es hat schon ein bisschen was Nostalgisches. Und damit sind wir genau richtig bei Daniel Rettig, denn er ist zum Beispiel Autor des Buches Die guten alten Zeiten, warum Nostalgie uns glücklich macht. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Hat Einkaufen für Sie etwas Nostalgisches? Was war Ihr schönstes Einkaufserlebnis?
Oh, das Schönste, gute Frage, aber ich glaube definitiv, dass Einkaufen was Nostalgisches hat. Bei mir ganz persönlich ist das so, wenn ich in den Sportladen in unserem Ort gehe, nicht nur, weil ich da früher als Jugendlicher selber Tennisschläger bespannt habe, sondern weil es derselbe Besitzer ist wie damals, als ich noch, ich sag mal, 8, 9 Jahre alt war. Und automatisch wird man ja so ein bisschen mit seiner Vergangenheit konfrontiert, wenn man heute in diesen Laden geht. Kennen sicher viele.
Also Nostalgie hat viel mit alten Kindheitserinnerungen zu tun?
Ganz viel. Und es hat damit zu tun, dass diese Erinnerungen ganz oft unfreiwillig ausgelöst werden. Wenn wir irgendwas sehen, wenn wir irgendwas riechen, irgendwas schmecken, ein Lied hören, dann kommen die Erinnerungen zurück.
Wenn Sie sagen, etwas riechen, das ist bei mir auch so. Also wenn ich bestimmte Gerüche spüre, ganz unbewusst, dann löst das Gefühle aus. Oder die Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja, genau. Wir kommen jetzt in diese nostalgische Zeit. Mandeln, Glühwein ist natürlich oft Geschmackssache, aber tatsächlich lösen viele Gerüche Erinnerungen aus. Psychologen sagen dazu unfreiwillige autobiografische Erinnerungen. Also man kann nichts dagegen tun. Es macht irgendwie Schnips und zack ist eine Erinnerung wieder da.
Und manche Geschäfte sprühen dann absichtlich bestimmte Duftstoffe auf die Straße?
Ja, inwieweit das wirklich jetzt systematisch gemacht wird, vermag ich nicht zu sagen, aber definitiv hat so ein Laden einen Charme, den man jetzt im Internet beim Shopping nicht unbedingt hat.
Aber am Ende wollen die Händler doch nur das eine, nämlich unser Geld. Also kann die Nostalgie dann wirklich auch das Portemonnaie öffnen?
Zum Teil ja, also natürlich, und nicht nur die Händler wollen unser Geld, wir selber wollen ja auch mitunter Geld sparen. Ich glaube aber schon, dass viele Menschen inzwischen ein Gespür dafür haben, dass auch der Laden im Ort oder in der Innenstadt vielleicht erhalten bleiben sollte und dass uns was verloren gehen würde, wenn es den nicht mehr gibt.
Manches kommt ja auch zurück. Also ganz früher kaufte man an der Theke, die Ware wurde gewogen und abgezählt. Heute kommen diese unverpackt Geschäfte in Mode. Da wird dann wieder abgewogen und gezählt. Das ist interessant, oder?
Ja, heute natürlich auch aus, ich sag mal, ökologischen Gründen. Aber lustigerweise, wo Sie gerade Theke und Supermarkt sagen, auch das kennt jeder, das Fleischwurstphänomen, oder? Früher gab es, sehen Sie fangen sofort an zu lachen, weil Sie wissen, was ich meine. Früher gab es im Supermarkt und ehrlicherweise glaube ich, also ich habe zwei kleine Kinder, die sind ein bisschen aus dem Fleischwurstalter raus, aber tatsächlich, wenn ich früher mit denen durch diesen Supermarkt, ich nenne den Namen jetzt nicht, gegangen bin, haben auch die diese Fleischwurst bekommen. Und das hat ja irgendwie Charme und trägt natürlich auch zur Kundenbindung bei.
Ja, heute auf dem Markt sind es gelegentlich die verwöhnten Hunde, die dann ein Stück Fleischwurst bekommen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in diesen Unverpacktladen geht, dann ist das ja, geht es ja nicht nur um nostalgische Gefühle, sondern was da verkauft wird, ist so das Gefühl, du tust etwas Gutes, du schonst die Umwelt. Mhm.
Ja, genau. Weil diese Unverpacktläden, die gab es ja, glaube ich, vor, ich sage jetzt mal, 20 Jahren noch nicht. Und deswegen bauen die nicht auf irgendeine Erinnerung auf, sondern appellieren eher so an das ökologische Bewusstsein, würde ich sagen. Aber tatsächlich glaube ich, dass viele Läden davon profitieren können, dass sie Erinnerungen wecken. Erst recht in der Weihnachtszeit.
Also ethische Motive als Verkaufsförderung, das kann auch funktionieren?
Ja, definitiv. Ich glaube nicht, vielleicht nicht in der Masse, weil es natürlich... Am Ende kaufen dann viele auch trotzdem beim Discounter, auch wenn sie sich darüber ärgern, dass es ganz viel Plastik gibt. Aber man will ja nicht bestreiten, dass manche Leute auch stärker aufs Geld achten müssen als das andere.
Was also kann der moderne Handel daraus lernen? Gezielt auf Nostalgie setzen? Funktioniert das oder erkennt man das als Masche?
Ich glaube, es kommt darauf an, was man kauft. Aber bei jetzt Sachen nicht aus dem total alltäglichen Bedarf, wenn es auch um Geschenke geht und man will vielleicht seinen Lieben oder auch sich selber was Gutes tun, dann glaube ich schon, dass man auf die Erinnerungen aufsetzen kann und auf diesen Charme, dass ich in einen Laden gehe, dass ich persönlich irgendwo hoffentlich gut beraten werde, dass mir vielleicht ein Preis irgendwie entgegenkommen wird und dass auch ich das Gefühl habe, da wird jetzt kein Paket um die halbe Welt geschickt, sondern ich bin erstens an einen Ort meiner Jugend zurückgekehrt und habe zweitens auch irgendwie noch was Gutes getan.
Kaufen Sie denn Ihren Tennisschläger lieber in dem Laden, wo Sie selbst schon Tennisschläger bespannt haben oder kaufen Sie die auch schon im Internet, weil sie da vielleicht 20 Euro billiger sind?
Ich kaufe auch die Tennisbälle in diesem Laden tatsächlich, weil es mir so geht wie vielen. Ich möchte, dass dieser Laden erhalten bleibt. Und wenn ich die jetzt vielleicht 1-2 Euro billiger bekommen würde im Internet und dafür sich dann ein Paketbote auf den Weg macht und ein Paket um die Welt geschickt wird und irgendwie sieht man das nicht ein und man möchte ja diesen Laden bewahren und auch ehrlicherweise die damit verbundenen Erinnerungen.
Also die Erinnerungen sorgen dafür, dass der lokale Händler vielleicht doch noch eine Chance hat gegenüber dem großen Versand?
Ja, ich glaube, die haben einen automatischen Bonus, wenn der entsprechende Service stimmt. Wenn die sich nicht um die Kunden kümmern, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber wenn die einen gewissen Service bieten, den eben das Internet einem nicht bieten kann, Stichwort Beratung, Stichwort auch mal Sachen anprobieren, dann hat der definitiv eine Chance. Da bin ich fest von überzeugt.
Das war der Autor und Journalist Daniel Rettig. Vielen Dank. Und wir kommen zurück zum Kaufhaus des Westens. Als Kind dachte ich, wie wahrscheinlich viele, der Name hätte zu tun mit West-Berlin und Ost-Berlin, also der große Konsumtempel des Kapitalismus, der den Sozialisten auf der anderen Seite der Mauer beweist, wie arm sie doch sind. Diese Rolle hatte das KDW auch während dieser Zeit, keine Frage. Aber der Name ist halt viel älter. KDW hieß es auch schon vor Krieg und Teilung. Jetzt hören wir, wie es dort Mitte der 30er Jahre zuging, die Blütezeit des KDW.
Anna betrat das KDW durch den Haupteingang, durchquerte das Portal und schirmte ihre Augen mit der Hand ab. Inzwischen war die gesamte Holzverkleidung durch blankes Metall ersetzt worden. Hunderte von Lampen strahlten es an und das Licht wurde so stark reflektiert, dass es fast blendete. Vor den Fahrstühlen mit den verschnörkelten, handgeschmiedeten Gittern hatten sich bereits Trauben von Wartenden gebildet. Seit den großen Umbau- und Erweiterungsarbeiten vor 4 Jahren gehörten das erste und zweite Stockwerk jetzt voll und ganz der weiblichen Kundschaft. Hier waren die Wände wieder mit edlen Hölzern verkleidet worden. Schimmernde Metallrahmen dienten als Einfassung. Anna ging an den Auslagen der Accessoires vorbei. Tausende von Schals, Tüchern, Handschuhen und glitzerndem Modeschmuck waren in den Vitrinen und Regalen dekoriert. Sie blieb vor einer Kleiderpuppe in schwarzem Abendkleid mit tief dekoltiertem Wasserfallausschnitt stehen. Über ihrem Handgelenk hing eine kleine Abendtasche in Form eines Zeppelins. Ehe die Kundinnen die Damenkonfektionsabteilung erreichten, mussten sie unzähligen Verführungen widerstehen.
HR2 Kultur, der Tag. Shopping als Event, Rettung für die Kaufhäuser. Dann wollen wir jetzt noch ein paar andere tolle Konsumtempel besuchen. Wie kann man das KDW noch toppen? Dazu müssen wir zum Beispiel nach Paris gehen. Stefanie Markert schlendert für uns durch das legendäre Kaufhaus La Samaritaine.
Die graublaue Eisentreppe Gustave Eiffels über 5 Etagen mit 16.000 Goldblättern ist original restauriert. Bernard Arnault, Milliardär und Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH, auf Französisch LVMH, gehört das Samaritaine. Er hat den Gebäudekomplex für 750 Millionen Euro renoviert und wirbt nun um Kunden. Vielleicht kann man auch im Internet einkaufen, aber da kann man die Produkte nicht anfassen, nicht sehen und auch nicht in so einem wunderbaren Ambiente Mittagessen. Im Samaritaine geht das am spektakulärsten im Restaurant Voyage unter der historischen Glaskuppel, umgeben von einem 115 Meter langen Pfauenfries im Jugendstil. Aber eigentlich ist Einkaufen angesagt. Marketingchefin Nathalie Montalier. Sie sind hier in der 4. Etage, alles Damenschuhe, von Sneakers bis Luxus. Das Besondere, beim Anprobieren haben Sie einen fantastischen Blick auf die gotische Kathedrale Saint-Germain-l'Auxerrois. Ein einmaliges Erlebnis. 1870 hat Ernest Cognac das Samaritaine gegründet. Zuvor hatte er auf der Brücke nebenan auf Pont Neuf Stoffe verkauft, sich dann in ein Eckcafé eingemietet und sein Geschäft peu à peu erweitert. Auf der Brücke stand übrigens die erste Pariser Wasserpumpe. Sie hieß La Samaritaine, die Samariterin. Im Kaufhaus flimmern historische Werbespots in alten Fernsehern.
Monsieur désire quelque chose?
Oui, des clous.
Monsieur wünscht etwas? Ja, Nägel haben wir nicht. Eine Krokodilklemme? Weder Klemme noch Krokodil. Haben Sie nicht den Namen unseres Geschäfts gelesen? Nein, das hier ist nicht das Samaritaine. Ah, ich verstehe, im Samaritaine findet man alles.
Ici, c'est pas la Samaritaine. Ah, je comprends maintenant. C'est à la Samaritaine qu'on trouve tout.
Diesem Anspruch wird das Haus nicht mehr gerecht. Managerin Eleonore de Boisson. Dafür findet man ganz Paris im Samaritaine, seine Marken und Künstler. Es ist wie eine Promenade mit Überraschungen. Ein Besuch soll ein neues Paris-Gefühl auslösen.
Emotion parisienne.
Und französische Lebensart vermitteln. So bäckt das Haus seine Croissants selbst, personalisiert Champagnerflaschen und verkauft Kosmetik aus Klappkisten, die denen der Bouquinisten vor der Tür gleichen. Mosaike erinnern an die Pariser Passagen und gelbe Laternen an die Straßenbeleuchtung früher. Pariser Flair en passant. Das Edelkaufhaus, eine Hymne auf die Stadt. Es bietet die größte Schönheitsabteilung der EU, 600 Marken und Produkte vom 3-Euro Handgel bis zum Parfum im Riesenkristallflakon für 150.000 Euro. Erwartet werden bis zu 5 Millionen Kundinnen und Kunden pro Jahr, Pariser, Franzosen und natürlich Touristen. Die Marketingchefin zeigt im unteren Geschoss auf einen langen Rollteppich wie am Flughafen. Es gab einen direkten Zugang vom Parkplatz ins Kaufhaus. Diesen Tunnel haben wir neu gestaltet. Hier werden die Bustouristen ankommen. Zum Komplex gehört ein Nobelhotel mit 1000 Quadratmeter Suite. Schon das kleinste Zimmer kostet dort 1500 Euro pro Nacht. Aber es gibt auch eine Kinderkrippe und fast 100 Sozialwohnungen. Samaritaine-Generaldirektor Jean-Jacques Guionny erklärt. Das ist Gesetz. Beim Bauen muss man rund 25% der Fläche für Sozialwohnungen vorsehen. Wir hatten die Freiheit, sie nach innen zu legen, in das Gebäude
Rue de Rivoli.
Die Mieter schauen auf einen grünen, überdachten Innenhof mit der Wellness-Oase des Kaufhauses. Dessen moderner Anbau ist mit gewellten Glasplatten japanischer Architekten ummantelt. Hier finden sich junge Marken, hippe Patisserien und das King Kong Studio. Es erinnert an das Werbevideo mit dem Riesengorilla, der seine Verlobte aus dem Samaritan klaubt. Man selbst kann sich in eine grüne Klaue stellen und wird Teil des Spots. Teil des neuen Hauses wollten auch 70 Angestellte von einst werden. Nur rund 10 wurden wieder eingestellt. Das Samaritan ist vielleicht nicht für jeden ein magischer Ort. Man kann es aber ausprobieren. Es hat 364 Tage im Jahr auf. Geschlossen ist nur am 1. Mai.
So mondän geht es zu beim Shopping in Paris. Wer kann da noch mithalten? Gut, auf den ersten Blick fällt da natürlich ein, dass Harrods in London natürlich fast 100.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, eines der berühmtesten Kaufhäuser der Welt. Gabi Biesinger in unserem Studio in London. Was ist denn das Außergewöhnliche am Harrods?
Also das Harrods ist eben ein einzelnes, ein besonderes Kaufhaus, das aber jetzt für den normalen Londoner oder auch den normalen Briten, der einkaufen geht, gar nicht so sehr eine Attraktion ist, sondern es sind schon viele Touristen, die da hinkommen. Und das Harrods gehört ja auch schon seit einer ganzen Weile einem Investor aus Katar. Und darum sind dort auch viele wohlhabende Araber unterwegs. Man sieht das auch an den Autos, die da um das Gebäude rumstehen. Das sind immer so smarte Rennwagen. Und wir haben jetzt in diesem Jahr die Situation, es gibt immer eine besondere Weihnachtsgrotte im Harrods. Das ist eben so eine Weihnachtswunderwelt, wo dann Vater Weihnacht, Father Christmas, die Kinder auf den Schoß nimmt und sich die Geschenkewünsche anhört. Da wurde jetzt gerade mitgeteilt, dass das dieses Jahr ausfällt wegen Social Distancing, also wegen Abstand halten. Und vor 2 Jahren hatte es nämlich einen kleinen Eklat gegeben. Da hatte es nämlich geheißen, dass nur Familien, die mehr als 2.000 Pfund ausgegeben hatten, in diese Grotte rein durften. Und das hatte dann zu Protesten gesorgt und es wurde eine Reihe von Tickets für ärmere Kinder zur Verfügung gestellt. Also das ist schon eine etwas besondere Welt da bei Harrods.
Wo gehen denn dann die echten Londoner einkaufen? Was sind die wirklich beliebten Kaufhäuser der Stadt?
Also was ein Klassiker ist, ist John Lewis. Das ist auch schon ein sehr altes Kaufhaus, auch mit einem Flagship-Store in der Oxford Street. Da gab es bis vor Corona, sag ich mal, 50 Filialen und ein Drittel davon ist aber auch geschlossen worden seit Corona. Und John Lewis hat ein besonderes Modell. Da ist jeder Angestellte auch Teil, dem gehört ein quasi ein Teil des Unternehmens, darum Partnership heißt das. Und John Lewis landet immer unter den Top-Arbeitgebern hier in Großbritannien, also gutes soziales Klima. Und das ist ein recht modernes Kaufhaus, das ohne viel Schnickschnack auskommt.
Sie haben gerade schon die Pandemie angedeutet. Der Einzelhandel in London ist eben nicht nur durch die Pandemie gebeutelt, sondern zusätzlich auch noch durch den Brexit. Sieht man das den Einkaufsstraßen an?
Nein, das sieht man denen nicht an. Die sind hier wieder sehr voll. Großbritannien ist ja auch, was die Pandemie angegangen, betroffen. Was die Pandemie angeht, gibt es ja schon seit Juli den Freedom Day und hier ist alles wieder voll und es schieben sich die Menschen durch die Einkaufsstraßen, kommen auch aus dem Umland, um sich hier die Weihnachtsdekoration anzugucken. Ende des Monats sind in Oxford und Regent Street die großen Beleuchtungen, dieses Jahr weiße Engel und Kerzen vom Bürgermeister festlich illuminiert worden. Und es mag zwar sein, dass das Warenangebot etwas geringer ist, weil wir ja diese Lieferkettenprobleme haben und das Angebot nicht so üppig ist wie sonst, aber die Leute sind unterwegs.
Stemmt man sich also in London gegen die Krise? Gibt es Kaufhäuser auch mit neuen Konzepten?
Also die, die überleben, die müssen sich was ausdenken. Selfridges ist so ein Beispiel. Das ist auch ein sehr vornehmes Kaufhaus in der Oxford Street. Und die haben eben das Konzept Nachhaltigkeit für sich entdeckt und haben auch so einen riesen Schriftzug an der Fassade. Let's change the way we shop and we do business. Und da geht es darum, dass sie auf Dinge setzen wie Resell and Rental Brands. Also man leiht ein Hochzeitskleid, man leiht eine Abendrobe, man leiht saisonal Sommerkleider, die man dann wieder zurückgibt. Und sie haben auch inzwischen über 1000 nachfüllbare Kosmetikprodukte, Plastik vermeiden. Also solche Zielsetzungen sind es dann. Es gibt etwas, das nennen sie Repairs Concierge. Das ist ein Mensch, der Ratschläge gibt, wie man Dinge repariert, anstatt sie wegzuwerfen. Und das sind so Dinge, mit denen man dann bei der Kundschaft punkten möchte.
Marks & Spencer kennt man auch noch in Deutschland. Die hatten ja sogar mal Filialen hier, lange her. Was ist aus denen eigentlich geworden?
Also die halten sich auch ganz tapfer am Markt. Das ist ja auch eher, sagen wir mal, wenn man es böse sagen würde, eine etwas langweiligere Marke. Da würde man klassischerweise hingehen, um Schuluniformen für Kinder, Strumpfhosen und Unterwäsche zu kaufen. Sie bemühen sich sehr, den Spagat auch zu modischerer Ware, zu etwas ausgefalleneren Dingen zu gehen, aber sehr viel klassische Ware. Und das ist das, was wirklich jahrzehntelang den Engländer eingekleidet hat.
Und die Brexit-Folgen sind überstanden. Wir haben hier immer noch die Bilder im Kopf, dass nichts rüberkommt auf die Insel und die Regale alle leer seien. Stimmt das gar nicht mehr?
Doch, die Regale, also das betrifft ja vor allen Dingen die Lebensmittelgeschäfte, da kommt es immer wieder vor, dass irgendwas länger fehlt, als man es eigentlich gewohnt war, dass mal die Chips weg sind oder dass es auch Frischware, Gemüse nicht gibt, Getränke. Das spürt man immer noch. Das hat ja aber auch eben nur zum Teil mit dem Brexit zu tun, auch wieder mit der Pandemie, dass Lkw-Fahrer fehlen, dass auch was das Weihnachtsgeschäft angeht, die ganzen Geschenke, dass es eben diesen Stau auch von Frachtern gab, die nicht entladen werden konnten und dann die Ware nicht transportiert werden kann. Das hat sich etwas gebessert, aber ganz vergessen ist das noch nicht.
Gabi Biesinger in London, herzlichen Dank. Und jetzt nochmal ein kurzer Ausschnitt aus dem Roman Zwei Handvoll Leben von Katrin Fuchs. Hier beschreibt sie jetzt die Zeit nach Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Ein letztes Mal durch die Lebensmittelabteilung des KDW im 6. Stock gehen, das wollte sich Anna nicht nehmen lassen. Sie wollte sich vergewissern, ob dieses Paradies des Überflusses noch vorhanden war, und blieb ehrfürchtig stehen, als sie die riesige Halle mit dem schwarz-weiß gemusterten Boden betrat. Voller Wehmut betrachtete sie das Viereck aus breiten Gängen, die wie Einkaufsstraßen aus einer Traumwelt wirkten. Rechts und links waren sie von ausladenden Glasvitrinen gesäumt. Darin eine überquellende Fülle aller Sorten, Pasteten, Aufschnitt, Schinken, Würste, die zu Pyramiden aufgehäuft waren. In der Mitte ein gebratenes Spanferkel mit einer Orange in der Schnauze. Auf der anderen Seite ganze Edelfische, Kraken, Ungeheuer der Meere mit aufgesperrten Mäulern, geräucherter Lachs und Aal, Schillerlocken, goldene Kaviardosen mit aufgedruckten kyrillischen Buchstaben lagen auf Eisbergen. Eine satte, saftige und mundgerechte Verlockung neben der anderen. Hinter jeder Theke stand ein Aufgebot adretter Verkäuferinnen und Verkäufer in schwarz-weiß gestreiften Schürzen, jederzeit bereit, ihr etwas von den Köstlichkeiten einzupacken.
Und das alles mitten im Krieg im KDW, war nicht viel davon zu spüren. Noch nicht. Shopping als Event, Rettung für die Kaufhäuser. Nun, diese Rettung wird sicherlich nicht leicht, wenn man sich die nüchternen Zahlen ansieht. Denn der Siegeszug des Onlinehandels hat ja erst vor ein paar Jahren erst richtig an Fahrt gewonnen. Und es wird sich noch gewaltig steigern. Da sind sich die Experten einig. Alexander Schmidt beschreibt die Folgen.
Die zwei Jahre Corona-Pandemie sind für den Handel in Deutschland so etwas wie ein Turbobeschleuniger, sagt Eva Stüber vom Institut für Handelsforschung in Köln.
Wir sind in einer Phase der Onlineisierung, wie ich es gerne nenne. Das heißt, immer mehr Umsätze werden sich in den Onlinehandel verlagern und das wird jetzt auch in rasender Geschwindigkeit so weitergehen.
Der Onlinehandel macht derzeit rund 12% des gesamten Einzelhandelsumsatzes in Deutschland aus. Rund 73 Milliarden Euro waren es im vergangenen Jahr. Der Trend geht steil nach oben. Zweistellige Zuwächse Jahr für Jahr, auch was die Jobs angeht. Inzwischen sind mehr als 240.000 Menschen im Online- und Versandhandel beschäftigt. Professor Manfred Kirchgeorg von der Handelshochschule Leipzig.
Man muss davon ausgehen, dass der Onlinehandel weiter wachsen wird. Und der Onlinehandel natürlich mit den Daten, mit den vielen Daten, die gesammelt werden von den großen Plattformen, auch immer weiter individueller sich an die Kundenwünsche anpasst.
Der Wirtschaftswissenschaftler sagt, die meisten Einzelhändler in der Innenstadt wüssten nicht einmal, wie ihre Kunden hießen bzw. wo sie herkämen. Anders der Onlinehandel.
Es ist ein großer Nachholbedarf und hier muss es auch Gemeinschaftsprojekte geben, Gemeinschaftsplattformen, zumindest präsent zu sein, um hier die digitalen Datenmöglichkeiten und Ansprechmöglichkeiten auch zu nutzen. Wenn man das nicht macht, wenn Unternehmen hier überhaupt nicht präsent sind, dann sehe ich für diese Unternehmen keine Zukunft.
Die Deutsche Post-Logistiktochter DHL schätzt, dass von den insgesamt gut 300 100.000 Einzelhändlern in Deutschland gerade mal die Hälfte überhaupt einen eigenen Online-Auftritt hat und nur rund 50.000 Händler auch ihre Waren oder Dienstleistungen online verkaufen. Das heißt, die tiefgreifende Veränderung unserer Konsumlandschaft steht erst am Anfang. Eva Stüber vom Institut für Handelsforschung.
Was ganz klar ist, ist, dass es weniger Ladengeschäfte geben wird und das, was als Handel vor Ort stattfindet, noch wenig mit dem zu tun hat, was wir vorher als Handel verstanden haben.
Es wird bei den Einzelhändlern in der Innenstadt zunehmend weniger um das Produkt oder den Preis gehen und mehr um das Erleben, sagt Professor Manfred Kirch-Georg von der Handelshochschule Leipzig.
Grundsätzlich muss man sagen, dass eigentlich das multisensuale Erlebnis, also das Erlebnis mit allen fünf Sinnen, das ist die große Chance des stationären Erlebens, des Events und des persönlichen Treffens.
Der Einzelhandel müsse sich neu erfinden, sagt er. Er müsse sich anpassen an die veränderten Kundenwünsche und Bedürfnisse und belegt das mit einer repräsentativen Studie, die sein Institut bereits zum zweiten Mal hintereinander veröffentlicht hat.
71% sagen, die Innenstadt ist für mich ideal, weil ich hier mir die Produkte richtig anschauen kann und sie gleich mitnehmen kann.
Anschauen, anfassen, beraten lassen, im Idealfall bestaunen. Auch Eva Stüber vom Institut für Handelsforschung sieht hier große Chancen.
Das ist etwas, was der stationäre Handel sehr gut ausleben kann, dass man eben persönlich zusammenkommt in einem Raum, dass man diesen Community-Gedanken vielleicht stärker spielt, dass man auch dieses Produkterleben in andere Dimensionen bringt, dass man sie vielleicht auch anwendet, dass man gemeinsam bastelt, lernt, schraubt und kreativ ist. Das heißt, ein ganz neues Geschäftsfeld, was vorher im Handel ja so gar nicht bedient wurde, wo es ja eher nur um den Produktverkauf ging.
Die Wissenschaftlerin aus Köln sagt, es sei ein Trugschluss zu glauben, Händler müssten einfach nur einen Online-Shop aufmachen und das garantiere automatisch den Erfolg. Der Onlinehandel sei bereits hart umkämpft. Es komme mehr darauf an, sich auf seine Stärken und Besonderheiten zu konzentrieren, sich zu fragen, wie will ich meine Kunden ansprechen, was kann ich ihnen im Gegensatz zu den großen amerikanischen oder chinesischen Wettbewerbern alles bieten.
Das ist keine leichte Frage. Womit also können sich die kleinen deutschen Anbieter von den internationalen Online-Giganten absetzen? Professor Michael Jeckel ist der Präsident der Uni Trier, aber eigentlich und von Herzen Professor für Konsum- und Kommunikationsforschung. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wir haben schon vom alten KDW in Berlin gehört. Vor 100 Jahren galten die Kaufhäuser als das Sprungbrett in die Moderne. Was sind sie denn eigentlich heute? Haben die klassischen Kaufhäuser noch eine Berechtigung?
Ich würde durchaus sagen, dass sie noch eine Berechtigung haben, aber die Zeit, als man diese Formulierung wählte mit einem Sprungbrett in die Moderne, war natürlich eine völlig andere. Zu dieser Zeit war das Kaufhaus eine Faszination für sehr, sehr viele Menschen und man wusste auch schon, dass man dieser Faszination durch entsprechende Differenzierungen entgegenkommen konnte. Also das, was wir heute bei Galeria zum Beispiel erleben mit dieser Differenzierung nach Weltstadthaus, regionalem Magnet und lokalem Forum, das gab es in anderer Weise. Auch schon beispielsweise in einer Typologie, die im Jahr 1907 veröffentlicht wurde. Und da sprach man davon, dass zum Beispiel das Kaufhaus Jandorf ein Warenhaus für den besseren Arbeiter darstellte. Das war natürlich alles noch in Berlin, auf Großstädte fokussiert. Dann gab es das Kaufhaus des behaglichen Mittelstandes. Und dann gab es eben noch das Wertheim als ein Warenhaus der guten Gesellschaft. Also an diesem Beispiel kann man sehen, dass man sich damals noch an der Sozialstruktur der Gesellschaft orientiert hat. In der neuen Typologie, die ich gerade eben erwähnt habe, spielt das sicherlich auch eine Rolle. Aber offenbar kommen hier auch neue, sagen wir, Raumkategorien oder Erreichbarkeit, Zentralisierungsgrade und Ähnliches ins Spiel, um dadurch auch unterschiedlich zu erwartende Nachfragen besser zu steuern.
Wobei in einem großen Kaufhaus bin ich ja noch nie mit Namen persönlich begrüßt worden, logisch. Aber wenn ich zum Beispiel auf die Seite von Amazon klicke, dann steht da automatisch, hallo Uwe, du hast zuletzt das und das gekauft, das und das hast du dir nur angeguckt und das hier haben andere Kunden gekauft, die angeblich einen ähnlichen Geschmack haben wie ich. Das ist ja schon ein sehr ausgefuchster Algorithmus, da fühlt man sich abgeholt. Entscheidet letztlich der Algorithmus über den Erfolg?
Ich weiß nicht, ob die Leute sich immer abgeholt finden. Natürlich ist das eine Art von gezielter Steuerung unserer Präferenzen. Aber die Faszination eines Kaufhauses, um nochmal darauf zurückzukommen, bestand ja auch immer darin, dass man sich über diese Frage, was ist denn nun genau das, was ich haben möchte, und die kann auch nicht jeder immer zu jeder Zeit genau beantworten, wird jetzt hier sozusagen in einen auf detaillierten Messungen beruhenden Prozess überführt. Aber das Kaufhaus war doch immer so etwas wie der Omnibus des Konsums, wenn ich die Formulierung mal wählen darf. Also da wurde zumindest in der Vergangenheit gesagt, wir sind für alle da. Oder so wie es eben in der Differenzierung für verschiedene Bevölkerungsgruppen in erster Linie. Und das ist natürlich im 21. Jahrhundert nicht mehr die Ansprache, die ein Konsument auch aus wachsenden Formen zum Beispiel des Onlinehandels kennt und die er natürlich auch aus einer Tradition, die etwas weggebrochen ist, in bestimmten Bereichen sehr stark weggebrochen ist, dass man in ein Geschäft geht, in dem man noch persönlich bekannt war. Also den Versuch, die Kenntnis, die aus dem Fachhandel noch teilweise überlebt hat, jetzt in diese von Algorithmen bestimmte Welt zu übertragen, ist ja mit anderen Worten ein neuer Weg, um Nähe zum Kunden zu signalisieren. Aber die meisten Kunden wissen doch auch, auf welcher Basis diese Nähe hergestellt wurde.
Und wir haben aber auch gehört, diese ganze Entwicklung ist noch lange nicht am Ende. Der Onlinehandel wird auch in den kommenden Jahren rasant zunehmen. Und das bedeutet natürlich automatisch, viele Geschäfte werden noch schließen müssen. Besonders hart trifft es die kleinen Städte. In Gera zum Beispiel stehen bereits 40% der Ladenflächen leer. Welche Folgen hat das für diese kleineren Städte?
Das ist natürlich zunächst mal für die Region selbst ein sehr signifikantes Zeichen, dass man offenbar, was diese Infrastruktur geht, auf einem verlorenen Posten sich befindet. Und die Frage, die sich viele stellen, die tagtäglich dagegen ankämpfen, dass Schaufenster leer stehen oder die Gebäude, in denen die Geschäfte sich befanden, einfach auch an Qualität verlieren. Ja, also wer morgens dann, wie auch immer, ja zur Arbeit kommt, durch eine Stadt läuft, von der er weiß, dass tagsüber kaum noch Leben in ihr ist, also sich zu einer Schlafstadt reduziert, dann sind das eben auch für das eigene Gefühlsleben keine guten Signale. Und die Frage ist, gibt es überhaupt noch Konzepte, um diese Entwicklung, die ja auch durch wachsende Mobilität, natürlich auch durch wachsende Bequemlichkeit, natürlich auch durch die rasanten Entwicklungen, die durch die Corona-Pandemie noch beschleunigt, sich nun im Onlinehandel zeigen, kann man das noch gerade in diesen Randregionen oder kleineren Städten überhaupt noch umdrehen?
Was würden Sie da raten?
Ich habe ja hier das Erfahrungsfeld von Trier und Trier ist nun keine kleine Stadt, sondern hat knapp 120.000 Einwohner. Trier ist eine Touristenstadt, Trier ist eine Einkaufsstadt und trotzdem kämpft auch Trier mit diesem Problem, dass immer wieder und auch immer kürzeren Abständen Lücken in dem Gesamtensemble der Stadt und gerade auch in der Altstadt, die eine wunderschöne Altstadt ist, zu beobachten sind. Man hilft sich mit allen möglichen Dingen, zum Beispiel damit, dass man diese Schaufenster einfach dekoriert, um zumindest den Eindruck zu vermitteln, dass noch nicht Hopfen und Malz verloren ist, also dass vielleicht doch noch jemand kommt, der sich dieser Lücke wieder anschließt. Und es gibt auch neue Konzepte für die Umgestaltung der Kaufhäuser. Aber vielleicht müssen wir auch nach neuen Mischformen suchen in den Städten, die in den letzten Jahren durch die starke Verlagerung nach außen über Outlet-Center durchaus nicht mehr nur Räume ohne Eigenschaften geschaffen hat. Also das hat man ja am Anfang diesen Outlet-Centern vorgeworfen. Auch die wissen, wie man Wohlfühlatmosphären herstellt. Vielleicht brauchen wir eine neue Mischung, in der auch die täglichen Dinge des Lebens vom Schuster und all den klassischen Handwerksdienstleistungen, die man in den Innenstädten ja auch vermehrt zu vermissen versucht, doch eine neue Mischung hinbekommt, in der nicht nur dieses Flanieren in den Kaufhäusern, sondern auch dieses Kaufen entlang konkreter Bedürfnisse dort realisiert werden kann. Oder dass es Angebote gibt, die mit dem Kaufen gar nichts direkt zu tun haben, aber für die Gestaltung des Alltags einfach wichtig sind. Also dass zum Beispiel bestimmte bürokratische Botengänge oder was auch immer dann plötzlich auch in unmittelbarer Nähe der Bereiche möglich sind, wo man vorher eigentlich nur auf das Einkaufen oder das Schauen, was es denn so Schönes gibt, konzentriert gewesen ist.
Also man kann es vielleicht auch ein bisschen positiv sehen. Wenn wir weniger Ladenflächen brauchen, dann haben wir in diesen Städten mehr Flächen zum Leben?
Auch das, und ich meine, da müssen wir jetzt nicht nur nach Berlin schauen und die dortige besorgniserregende Entwicklung im Bereich des Wohnens und der Wohnmöglichkeiten betrachten. Das gilt auch für Regionen, zum Beispiel hier in Trier ist auch ein sehr, sehr angespannter Immobilienmarkt mit wachsenden Preisen. Also man muss hier eine Lösung finden, die eine Wiederbelebung auch der Innenstädte als Gesamtkonzept berücksichtigt und nicht nur darauf schaut, dass man hier immer wieder gewährleistet, dass die für den Konsum vorgesehenen Flächen auch immer gut gefüllt sind. Ja, das ist ein immer schwieriger werdender Wettlauf und durch die Verlagerungen, die wir nicht erst seit der Corona-Pandemie in andere Bereiche beobachten, müssen wir auch hier intelligent über neue Mischformen nachdenken. Ich weiß, dass das an vielen auch sehr handfesten Interessen scheitern kann, aber alle sind doch daran interessiert, ein lebendiges Umfeld nicht nur bei sich zu Hause, sondern auch in den Innenstädten vorzufinden. Und da müssen die Signale, die wir jetzt schon sicherlich auch im Sinne lehrreicher Erfahrungen immer wieder beim Einkaufsbummel erleben müssen, also wachsende Leerstände, die müssen uns einfach auch ein Signal in diese Richtung geben.
Das war Professor Michael Jeckel, der Präsident der Uni Trier. Vielen Dank. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und noch viel Erfolg bei der Schnäppchenjagd in der Black Week und am kommenden Cyber Monday. Vielleicht finden Sie auch was im Kaufhaus Ihrer Wahl. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.
Soll's was für eine Dame sein?
Oder für einen Herrn? Wünschen Sie was Praktisches? Was hätten Sie denn gern? Ein Gummitier? Ein Kleinklavier?
Dankeschön.
Gern geschehen.
Wiedersehen.
Soll's was für eine Dame sein?
Oder für einen Herrn? Wie viel wollen Sie anlegen? Was hätten Sie denn gern? Ein Opernglas? Ein Kontrabass?
Dankeschön.
Gern geschehen.
Wiedersehen.
Hier bei uns, da können Sie alles haben. Hier sind Sie im Haus der tausend Gaben. Wir bekennen Sie und Sie. Sie sind so bedient wie nie.
Möchten Sie aus Marmor eine Schreibtischgarnitur? Wie wär's mit einer Höhlensonne? Oder mit einer Uhr? Mit Kamera? Harmonika?
Dankeschön.
Gern geschehen.
Wiedersehen.
Wollen Sie Manschettenknöpfe, Gold und sogar echt?
Sicher sucht der Herr was ganz Besonderes, habe ich recht?
Eine Nähmaschine. Eine Mähmaschine?
Dankeschön.
Gern geschehen.
Wiedersehen.
Hier bei uns, da können Sie alles haben. Hier sind Sie im Haus der tausend Gaben. Wir bedienen Sie und Sie. Sie sind so bedient wie nie.
Ich brauche sowas hier.
Sowas hier, Bürsten fürs Klosett.
Hab ich in lila hier, in rosa hier.
Das macht sich ja aber nett. Im Augenblick tun's 20 Stück.
Bitteschön.
Dankeschön.
Gern geschehen.
Haben Sie auch Bettvorleger?
Bettvorleger?
Diese hier sind schick. Handtuchhalter?
Handtuchhalter?
45 Stück, dann 100 Kaffeekannen und einige Badewanne. Die sind schön, die da stehen, nehme ich 10.
Hier bei uns, da können Sie alles haben. Hier sind Sie im Haus der tausend Gaben. Wir bedienen Sie und Sie. Sie sind so bedient wie nie.
Gern geschehen.
Wiedersehen.
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 Wiedersehen.